es ist ja auch ein Tabuthema, das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Ja. Und da hilft ja auch wieder das Festival oder die ganze Kultur der Musik, weil Musik eben als universelle Sprache Tabus ganz anders aufbrechen kann und aufwirbeln kann. Und es ist immer noch ein Thema, über das nicht gesprochen wird, so richtig in der Gesellschaft. Ja. Und das führt dazu, dass so viele Menschen keinen Zugang zu einer Sanitärversorgung haben, weil Wasser ist halt kein Tabuthema und das versteht jeder. Und aber scheißen, darüber will halt keiner sprechen.
Hallo, ich würde sagen, bevor wir anfangen mit dem Podcast, wir stoßen an.
Oh ja.
Wir stoßen an. Das hört man ja auch. Wir stoßen an auf 15 Jahre Freundschaft und eine ebenso erfolgreiche wie besondere Non-Profit-Organisation, die gar nicht so genannt werden will, aber dafür später mehr. Denn Viva Con Aqua macht vieles anders, unter anderem, indem ihr immer wieder aufs Neue beweist, dass ernste Themen keinen ernsten Ton brauchen oder Spenden noch eine andere Währung haben können als Geld. Neben Freude und Verständnis zum Beispiel Pfandbecher, und das ist dann die Verbindung zu uns, einem der größten Konzernfestivalveranstalter Europas und der Beginn einer mittlerweile 15-jährigen Freundschaft und Zusammenarbeit. Darüber, über Wasser als Menschenrecht und wie Musik auf diesem Weg helfen kann, sprechen wir heute mit Micha Fritz, Co-Founder von Viva Con Aqua, und Katja Wittenstein, Marketingchefin bei uns, FKP Scorpio. Hi, willkommen.
Hi.
Hallo.
Beziehungsweise komisch, dass ich willkommen sage, weil wir sitzen in den Räumlichkeiten von Viva Con Aqua in eurem sehr schönen Podcast-Studio. Aber lasst uns beginnen. Micha, gleich zu Anfang. Was macht Viva Con Aqua, kurz VCA, und was macht euch besonders?
Oh, ich finde, das ist eine schwierige Frage, was uns besonders macht. Eigentlich müssen das eher andere, glaube ich, sagen, weil sonst macht man ja so Selbstbejubelei oder so. Ich glaube, wenn man es aus der Retro-Perspektive betrachte, dann gab es damals keine Angebote für junge Menschen für soziales Engagement oder weniger. 70% aller Spenden kommen von über 60-Jährigen in Deutschland. Das heißt, die ganzen NGOs sind eher dann Angebote für Menschen, die jetzt eigentlich in erster Linie Geld haben, die jetzt aber vielleicht gar nicht mal auf Musikfestival gehen und 3 Tage im Schlamm ihr Hirn suchen, so auf blöd gesagt, und eine geile Zeit da verbringen und Musik zu Musik tanzen, ne, andere Menschen treffen in ihrem Alter etc. Und ich glaube, das hat Viva Con Aqua zum einen geschafft, dass wir wirklich junge Menschen aktiviert haben und begeistert haben und vielleicht auch die ein oder anderen Alternativen zu klassischen Business-Strukturen oder so gelegt haben, ne? Durch das Wasser, das Klopapier oder andere Projekte, die wir da im Social-Business-Bereich gemacht haben. Aber ja, und wie du schon eingangs, ich fand es eine sehr schöne Einleitung, ist jetzt kein Geschleime, sondern ne, das den Kern eigentlich sehr schön getroffen, dass wir da auch nicht Non-Profit, sondern All-Profit, ne? Alle sollen profitieren. Das war uns auch in der Zusammenarbeit und Freundschaft in 15 Jahren mit FKP wichtig, dass wir, wenn wir in Termine gehen, auch was sind auch die Mehrwerte vielleicht für einen FKP Scorpio, für einen Veranstalter, und nicht nur an die eigenen Mehrwerte zu denken. Und natürlich an die Mehrwerte, dass eben Menschen am Ende den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben oder eine menschenwürdige Sanitärversorgung, die gar keine Zugänge davor hatten. Ja? Also, und das ist das, was am Ende bei Viva Con Aqua immer rauskommen soll, dass Menschen Wasser haben, dass Menschen Klo haben, um in Würde scheißen zu gehen. Und ja, dafür engagieren wir uns seit 15 Jahren, was der Wahnsinn ist mit euch zusammen. Weil, und das ist jetzt auch kein Geschleime, sondern einfach Real Talk, ohne euch wird es uns gar nicht geben. Also das kann man ganz genau so sagen. Das war, Pfandbecher war die Idee, um soziales Engagement überhaupt möglich zu machen für junge Menschen. Und dadurch ist Viva Con Aqua aus Hamburg herausgekommen. Und plötzlich waren wir auf, ja, ich weiß gar nicht wie vielen Festivals am Anfang, 8, 9 Festivals mit euch gleich vom ersten Meeting an. Wobei wir ja nicht mal wussten, dass ihr mehr als ein...
Das erste Meeting, da sagst du was. Ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, um Katja kurz erzählen zu lassen, wie sie das erste Meeting erlebt hat zwischen euch. Da war ich ja nicht dabei, erzähl mal.
Oh, das war Rock'n'Roll. Ich bin morgens ins Büro gekommen und meine Kollegin Elke sagte, ja, da kommen gleich irgendwie Menschen von Viva Con Aqua oder so, die wollen irgendwie mit uns zusammenarbeiten. Ich habe einen Termin, mach du das mal. Und ich so, okay. Und dann bin ich hin und habe am Empfang 3 junge Männer abgeholt, die alle etwas mitgenommen haben. Das musst du jetzt sagen, Micha. Ich
komplett verkatert einfach waren, ja. Also Rock'n'Roll trifft es ganz gut eigentlich. Ja.
Genau, und dann haben wir beschlossen, weil schönes Wetter war, wir setzen uns irgendwo draußen hin. Das kam dem Kater, glaube ich, auch entgegen und saßen da in der Sonne. Und dann meine ich so, ja, was ist denn so eure Idee? Und dann
Dann haben wir die Pfandbecher-Idee vorgestellt mit dem wirklich, also das war unser Wunsch, das Hurricane zu knacken quasi und zu gewinnen. Und irgendwann Katja so, naja, gute Idee, geil, können wir machen, aber ihr wisst schon, dass wir, naja, ich weiß nicht, wie viele Festivals ihr damals hattet, aber auf jeden Fall Southside noch, auf jeden Fall Highfield, Kimsey Reggae hieß
Mira
es damals.
Mira Luna, ich glaube das Area 4 gab es da
noch. Area 4, stimmt.
Genau. Und die ersten Indoor-Festivals gab es auch schon.
Genau, also so 7, 8 Festivals und wir natürlich gar keinen Plan, gar keine Infrastruktur, keine Ehrenamtlichen, kein Bus, sondern Pennys alten, durchgerockten VW Golf oder so. Und haben dann zugesagt und daraus ist die Pfandbecher-Idee geworden, die es einfach ja, uns für Viva Con Agua, wie ich schon gesagt habe, elementar war.
Ja, falls es noch Leute gibt, die diese Idee nicht kennen, was ist denn die Idee?
Naja, die Idee ist relativ einfach. Auf den Festivals ist Glas verboten aufgrund von Verletzungsgefahr. Wobei man dazu sagen muss, legendär ist ja die Aktion auch 2008 auf dem Hurricane geworden, als Ärzte sich abwerfen lassen haben irgendwie und 5 Minuten kein Konzert stattfinden konnte und über 4000 Becher geflogen sind und sehr viele Platzwunden im Publikum. Deswegen dürfen wir das eigentlich nicht mehr machen so. Long story short, das heißt, diese Hartplastikbecher haben unten eine Kante, die ist schon verletzungsintensiv, wobei die meisten dann unter das YouTube-Video geschrieben haben, geil, ich habe eine Platzwunde von Ärzten, die es eher gefeiert haben. Aber long story short, ist da 1 Euro Pfand drauf und mittlerweile glaube ich 2. Und die Besucherinnen des Festivals können den spenden bei Viva Con Agua. Und das fließt in unsere Wasser- und Sanitärprojekte und die Ehrenamtlichen kriegen von euch ein Ticket for free. Wenn jetzt auch jemand zuhört, der vielleicht Bock hat auf dem Hurricane, Southside und so weiter zu helfen, kann dann mit Viva Con Agua auf ein Musikfestival gehen, eine geile Zeit haben, genauso wie die, alle anderen Besucherinnen und nebenbei noch ja, einen Brunnen oder 2 oder 3 in Äthiopien bohren.
Ja, auf jeden Fall. Ja, die Idee ist unkonventionell, aber auch ziemlich einfach und die Leute wissen vielleicht nicht, wenn man jetzt über Pfandbecher spricht oder haben falsche Dimensionen im Kopf, was da zusammenkommt an Geld, ist ja wirklich Wahnsinn. Also, na klar, wir sammeln nicht nur auf Festivals, sondern auch auf unseren Konzerten das ganze Jahr über und wir stocken den Betrag auch immer wieder auf. Aber ich habe nochmal zusammengezählt, also allein in den letzten 5 Jahren sind über 600.000 Euro für eure Projekte zusammengekommen. Das ist natürlich eine super große Zahl und eine, die zu großen Teilen tatsächlich aus Pfandbechern besteht. Das ist der Wahnsinn einfach.
Ja, also ich absolut, kann ich nur unterschreiben und ich glaube bei den 600.000 Euro kann man einmal den Impact in Form von sauberem Trinkwasser ne, und kann sich jetzt jeder ausrechnen, irgendwie so ein Brunnen in Äthiopien kostet roundabout 10.000 Euro. Das ist das eine, das andere ist aber eben auch das Angebot des sozialen Engagements. Also für die Ehrenamtlichen, weil 600.000 Becher bedeutet wahrscheinlich 6.000 Ehrenamtliche, die gesammelt haben, so. Plus natürlich auch die Menschen, die es gespendet haben. Ja, wenn du ein paar Doppelspenderinnen reinrechnest, dann bist du bei 300.000, 400.000 Menschen, die sich dazu entschieden haben, etwas zu spenden. Ja. Und das eben ist auch etwas, was ich finde, einen existenziellen Wert hat für soziales Engagement, nämlich eben, dass Leute sich auf einfache Art und Weise engagieren können.
Ja, und vor allem auf positive Art und Weise. Katja, du warst ja auch dabei, als diese Idee mit den Mülltonnen und dem Pfandbecher sammeln.
Ja, also ich glaube, Micha, korrigier mich, das war auch an diesem besagten ersten Tag, als wir dann so weit waren zu sagen, okay, Pfandbecher sammeln auf Festival grundsätzlich eine gute Idee und dann aber wisst ihr überhaupt, wie viele Menschen da sind und dass das auch mal bis zu 70.000 sein können und wie wollt ihr denn diese Becher, wenn ihr sie sammelt, also sollen die alle zu euch bringen, das ist unrealistisch, ihr müsst irgendwie da sein, wo die Menschen sind und dann haben wir so gepingpongt und irgendwann kam die Idee mit den Mülltonnen auf, weil die geländegängig sind und auch durch den Matsch ziehbar im Zweifelsfall und eben großes Fassungsvermögen haben und ihr habt das dann immer weiterentwickelt über die Jahre und ich glaube, wer unsere Festivals kennt und Bilder von den Festivals, der sieht auch immer die Viva Con Agua Fahnen und die Mülltonnen und das ist auch mittlerweile ein Bild, das zum Festival gehört.
Ja, und das ist für mich auch absurd, ne, wenn man jetzt bedenkt, dass einfach Kinder oder Jugendliche, die jetzt 15 sind, die sind dann quasi mit Viva Con Agua und Pfandbecher sammeln aufgewachsen. Ne? Oder auch die ganzen Jugendlichen, die sich dann auf den Festivals ausprobiert haben. Ich meine, in 15 Jahren, klar, das gehört irgendwie zur Festivalkultur dazu. Und das war nur dank euch möglich. Und auch da muss man ja ganz klar sagen, wir haben es ja vor allem geschafft, dadurch, dass wir auch die Zugänge zu den Artists bekommen haben. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Also ich meine, wirklich bis zu Access All Areas, zu Foo Fighters etc. hat mich Volkert gelassen. um die Leute zu aktivieren und zu sagen, ey, wollt ihr nicht eine Ansage auf der Bühne machen, ja, und ob es ein Macklemore ist, den wir bei euch geshootet haben, ob es Ärzteaktion war oder Klüsen oder ich weiß nicht, wie viele Bands wir bei euch kennengelernt haben auch, weil das ist natürlich eine relativ simple, ey, mach eine Ansage, kostet dich eine Minute auf der Bühne und oder Schlauchboot fahren oder. Und das war natürlich für uns auch der komplette, die komplette offene Tür im wahrsten Sinne des Wortes zu der ganzen Musikindustrie. Und dadurch haben wir auch ein Netzwerk, das ja sehr facettenreich zum Glück ist, aus ganz vielen Musikerinnen, die uns unterstützen, auch abseits der Festivals uns dann mit auf Tournee nehmen oder mit auf Projektreisen waren etc., die wir bei euch oder hinter eurer Bühne kennenlernen durften.
Das ist ja auch eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie auch das Vertrauen zwischen uns gewachsen ist. Ich erinnere mich aber auch noch sehr gut an das erste Southside, wo Volker zu mir kam und meinte, was macht dieser komische Typ da im Artist Village? Irgendwie sagt der ist von Viva Con Agua, hol den da weg.
Richtig, was will der da?
Wieder rausfischen musste.
Ja, ich glaube, das war entscheidend. Das hat mich auch beeindruckt, so, ne? Auch bei Volker zu sehen, dass er beim Chiemsee, habe ich ihn das erste Mal kennengelernt und das werde ich nie vergessen, wie er dann über das ganze Gelände sich alles angeguckt hat und auch den Viva Con Agua stand komplett analysiert hat und geschaut hat, ey, passt das, wie sprechen die Leute an, wie sammeln die Pfandbecher etc., also da wirklich sehr interessiert war. Und auch das kann man ja hier, glaube ich, guten Gewissens droppen, weil es öffentlich ist, ohne Volkert gibt es ja auch das Wasser nicht, der damals sehr früh gesagt hat, ey, die Idee finde ich gut. Ich gehe da mit meinem privaten Geld rein und unterstütze das und hat dann immer wieder dann auch Goldeimer etc. unterstützt, genauso wie FC St. Pauli und Frank Otto. Und ohne die gäbe es unser Wasser auch nicht, weil die uns damals das Geld geliehen haben, um überhaupt ein Social Business zu probieren. Und das war ja, das vergisst man vielleicht, aber damals war das ja nicht erfolgreich. Das heißt, keiner wusste, wird Viva Con Agua erfolgreich, wird das Wasser funktionieren und so weiter. Wenn man uns jetzt Geld gibt, kann man vermuten, dass es erfolgreich werden könnte, weil wir es schon ein, zwei Mal irgendwie, aber damals war das ja was ganz anderes. Damals kannte das keiner und so und es gab keine Sozialunternehmertum in Deutschland so richtig und deswegen glaube ich, ist diese Unterstützung damals noch höher zu bewerten. Ja.
Ja. Ganz kurz zur Erklärung, Volkert, unser Gründer und CEO, von dem ist die ganze Zeit die Rede und ja, bei dem hat es nicht lange gedauert, bis er Vertrauen gefasst hat und ich glaube, das ist so exemplarisch auch Symbol für die Art der Zusammenarbeit mittlerweile, weil mittlerweile vertraut man sich, so zumindest mein Eindruck, und ihr habt ja mit vielen Leuten bei uns im Haus zu tun und Kontakt, eigentlich blind und das ist unglaublich toll und das ist auch nicht selbstverständlich, auch heute noch. Und du hattest am Anfang gesagt, ziemlich bescheiden, ich hatte euch als eine besondere Organisation angekündigt, aber was ich damit meinte war, du sagtest, weiß nicht, ob du besonders bist oder die Viva Con Agua, aber ich finde schon, weil ihr als eine der wenigen Organisationen, die im Fundraising auch tätig sind, auch wirklich was bewegen, tatsächlich so positiv seid, weil, und das ist völlig legitim, das anders zu machen, aber wenn ich an Spenden denke und an Fundraising, dann denke ich an eher traurige Bilder oft, an ernste Themen und euer Thema ist ja verdammt wichtig, vielleicht sogar das Thema unserer Zeit und trotzdem habt ihr es irgendwie geschafft, das so positiv zu besetzen und da sind wir ja auch schon bei dem Punkt, den du als All-Profit bezeichnet hast. Kannst du nochmal da ein bisschen erklären, wie ihr genau die Werbetrommel für eure Mission rührt, was ihr tut und wie ihr arbeitet?
Ich glaube, ganz am Anfang wussten wir gar nicht, welche Bedeutung dieser Positivismus oder eine positive Bildsprache wirklich hat. Jetzt in der Reflexion kann ich sagen, dass es für mich elementar ist, weil ganz oft was passiert ist in dieser Entwicklungszusammenarbeit ist eben, dass ein destruktives Bild gezeichnet wird, gerade vom afrikanischen Kontinent. Als Einheitsbrei, gar nicht erstmal den Leuten klar gemacht, es ist ein Kontinent, es hat 54 Nationen. Es ist ein Riesenunterschied, ob du nach Westafrika, Senegal fliegst, nach Marokko, Nordafrika oder Südafrika etc. Das ist so, wie wenn ich nach Griechenland oder nach Finnland. Ja, allein was ich packe, ist schon anders, weil das eine ist ein Bikini vielleicht und das andere ist halt eine Daunenjacke. So. Und so unterschiedlich mindestens in allen Kulturen, Sprachen etc. ist auch der afrikanische Kontinent. Was sehr oft passiert im Entwicklungszusammenarbeitssegment ist, dass es eben als Einheitsbrei kommuniziert wird und sehr defizitär oder destruktiv sogar. Das heißt Unterernährung, HIV, Armut, Kindersterblichkeit. Das sind die Themen, die oft aus dem afrikanischen Kontinent kommuniziert werden. Und wenn du dieses Narrativ immer wieder bedienst, dann passiert sowohl bei den Menschen vor Ort als auch bei uns einfach eine Verstrukturierung dieses Narrativs. Und dadurch keine Veränderungsprozesse. Und um das aufzuweichen, brauchst du eben eine diversere Kommunikation, eben auch eine positive, dass du auch darüber sprichst, was da alles geil ist in diesen wunderschönen Ländern, ja, geile Landschaft, Ressourcen, die Google, Facebook fliegt darunter, um die Programmiererin von heute zu bekommen, ja, so ja. Was in Südafrika an Startups und so weiter. Aber das sind ganz oft die Geschichten, die gar nicht erzählt werden. So, und was in der Entwicklungszusammenarbeit oder im NGO-Game halt sehr oft passiert ist, dass eben ein Kind, ein schwarzes Kind von unten gezeigt wird, so, also so eher mit einer Pfanne, ein bisschen arm, etc. Mhm. Und das ist dann sehr schnell in diesem White Saviorism und wir Weiße überhöhen uns und sind so großartig und spenden jetzt für arme, schwarze, afrikanische Kinder. Und genau das darf nicht passieren. Sondern es muss eben eher ein Empowerment sein, etc. Und das wussten wir damals alles nicht, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Jetzt wissen wir die Verantwortung. Und da war natürlich Musik für uns als universelle Sprache ein Geschenk. Ja? Und wir hätten niemals so werden können ohne eben diese Kultur der Musik und auch die ganzen Festivals. Das ist einfach eine Art des Lebens, das ist sehr einzigartig. Ich meine, sonst wärst du wahrscheinlich auch, Katja, nach 15, 16 Jahren nicht mehr immer noch bei FKP, weil das ist einfach auch es hat sehr viel mit dem Lebensgefühl zu tun, mit einer Einstellung, das ist sehr viel Liebe und es ist auch einer der anstrengendsten Jobs. Also das muss man ja auch sagen. Ne? Und ich glaube, viele würden diesen Job nicht machen, wenn er nicht so viel Liebe, Kultur und auch Erfahrungen und Menschen mit sich bringen würde. Bin ich ein bisschen abgeschweift? Ich hoffe, die Frage trotzdem alles beantwortet.
Ja, auf jeden Fall hast du die beantwortet. Sind die Menschen denn auf dem Festival in der richtigen Stimmung dafür, Katja?
Für solche Themen, ja. Also das war irgendwie von Anfang an, glaube ich, gar keine Frage, dass wenn die Leute eben auch mit dieser Positivität, die von Anfang an ja in der DNA von Viva Con Agua war, angesprochen werden, dass sie da mitmachen würden. Und das war, glaube ich, gleich im ersten Jahr. Eigentlich waren wir ja doch sogar positiv überrascht, wie großzügig und wie gewillt zu spenden und wie supportive sie alle tatsächlich waren. Das hat unsere Erwartungen noch übertroffen. Also ja, unsere Festival-Community ist da echt mega.
Du hast eben von Brunnen gesprochen, die ihr bohrt und baut und überwacht. Aber das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil eurer Arbeit. Worin besteht die noch?
Also man kann es eigentlich auf den Begriff WASH runterbrechen, Water, Sanitation, Hygiene, das bedeutet Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekte in Ländern des geografischen Südens, so Uganda, Äthiopien, Kenia, Nepal, Indien etc. Und da geht es um etwas, was wir, die meisten wahrscheinlich auch jetzt aller Hörerinnen, und korrigiert mich gerne, wenn es bei euch nicht so war, einfach mit dem goldenen Löffel geschenkt bekommen haben und uns vielleicht sehr spät auch mal da Gedanken gemacht haben, was das bedeutet, keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, keinen Zugang zum Klo zu haben, wie ein Klo überhaupt aussieht, dass man es abschließen kann, dass es vier Wände hat, dass es einen Lichtschalter hat, ne, um auch sein Geschäft im Dunkeln quasi, also ne, zu Nachtzeiten zu machen. Dass es eben eine Handwaschmöglichkeit gibt, im besten Fall an alle Männer da draußen, im besten Fall vorher und nachher, denkt mal drüber nach, sich die Hände waschen. Das war mir auch alles überhaupt nicht bewusst. Und dass es immer noch 3,6 Milliarden Menschen gibt, die kein Klo zum Scheißen haben und 771 Millionen Menschen laut den letzten Zahlen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, das war mir alles nicht bewusst, als wir angefangen haben mit auch euch zusammen dafür zu aktivieren. Und das für uns natürlich Schöne ist auch, dass wir da durch die Musik, durch die Kunst auch Viva Con Agua in den Ländern mitgründen konnte, weil Musikerinnen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die dann auf Projektreisen waren, eben dort connected haben mit der jeweiligen Szene in Uganda. Ich weiß noch, mit Tim war ja damals in Uganda dabei, euer Kollege Tim Okena, auf Projektreise und hat sich das vor Ort angeschaut, die Wasserprojekte, die Sanitärprojekte. Wir haben eben auch ein Festival gemeinsam gemacht, We Love Uganda Festival, ich weiß gar nicht, welches es war, das zweite oder das dritte so, wo dann natürlich ihr in eurer Festivalkompetenz auch mitgeholfen habt, vor Ort das Team zu schulen, und daraus ist Viva Con Agua Uganda später geworden, so, und 2017, und damit hört es auch auf, dass es dieses alte Bild von White Saviorism ist, weil ich muss gar nicht mehr nach Uganda fliegen, dort gibt es ugandische Mitarbeiterinnen, ugandische Gründer, die machen Viva Con Agua nach ugandischem Style, ja. und gleicher Vision.
Was ich faszinierend fand und was mir ehrlich gesagt auch nicht bewusst war, dass sauberes Wasser ja nicht nur sauberes Wasser bedeutet, sondern das ist die Basis für ganz viele andere Bereiche. Also das, was ihr macht, verbessert ja nicht nur die Wasserversorgung selbst und die hygienische Situation selbst, sondern es bedeutet auch Gesundheit, mehr Zeit, Bildung, Female Empowerment. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
Ja, war mir auch nicht so bewusst, kann ich eine Lanze für dich, für deine Unwissenheit und so brechen, habe ich selber. Naja, Gesundheit fängt an, dass wirklich Wasser, ohne Wasser gibt es keine Gesundheit. Und das kann man vielleicht sich so ein bisschen, es stirbt kein Mensch an keinem Wasser. Weil wenn du kein Wasser hast, dann trinkst du verunreinigtes Wasser, dann kriegst du Diarrhoe. Und mit der ersten Diarrhoe stirbst du wahrscheinlich auch nicht, in Deutschland stirbst du nahezu nie an der Diarrhoe, weil hier gibt es ein Krankenhaussystem, Gesundheitssystem, aber in vielen Ländern des globalen Südens kriegst du mehrfach Diarrhoe und dann stirbst du irgendwann quasi an den Folgen von verunreinigtem Wasser, aka Diarrhoe, aka geschwächter Körper. So. Das andere ist natürlich diese Bilder, die man kennt mit dem Cherry Can, also dem gelben Kanister auf dem Kopf, wo Menschen und jetzt, ne, dein Thema Female Empowerment, Frauen vor allem und junge Mädchen, weite Wege gehen müssen. Warum ist das so? Weil traditionell in den meisten dieser Ländern ist der Mann auf dem Acker oder geht einem Job nach etc. Aber natürlich viel im ländlichen Raum eben auf dem Acker. Wasserversorgung gehört zum Haushalt dazu. Und damit meistens der Frau zugeschrieben. Bedeutet, sie muss 2-3 Stunden sich um die Wasserversorgung kümmern, weniger Zeit für Schulbildung, weniger Zeit für andere Themen. So, dadurch eine hohe Zeit Ersparnis. Natürlich, aber das ist das Komplizierte bei Wasser und auch Sanitär und Hygiene, ist ja, dass es jeden Bereich eigentlich des Lebens betrifft. Also wenn junge Frauen, Mädchen ihre Menstruation bekommen und dann keinen Raum haben, in dem sie ja in der Schule, in einem Safe Space vielleicht sich darum kümmern können, so, es wird dünnes Eis, weil ich da ja auch kein Experte bin, lange Rede, kurzer Sinn, sich da keinen Platz haben, wo sie diesem Thema sich beschäftigen können, dann gehen sie gar nicht in die Schule. Bedeutet, dass die meisten Mädchen auf dem afrikanischen Kontinent 3-4 Schultage vermissen lassen, also so. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen für eine gesamte Gesellschaft. So, und das ist nur ein Punkt, dann Hygiene, das nächste Thema, ne? Welche Krankheiten bekommst du eben, wenn du nicht die Möglichkeit hast, die Hände zu waschen? Und deswegen ist es eben so elementar, dass es ein integrale Projekte eben immer gibt. Und wenn du einen Brunnen baust, dann musst du auch eine Sanitärversorgung, dann musst du auch eine Handwaschmöglichkeit geben, damit es eben nicht nur sehr eindimensional betrachtet wird.
Ja. Ja, unglaublich komplexes Thema. Ihr habt viel zu erklären und ihr tut das trotzdem auf eine positive Weise und habt auch immer neue Wege gefunden, das aufzubauen hier. Ihr seid ja auch in Deutschland und Europa sehr aktiv, beispielsweise mit Projekten wie Goldeimer oder auch der Müllerntor Gallery. Wie passt das in das ganze Gefüge rein?
Naja, ich meine, das kann vielleicht auch Katja sagen, wie das für sie war, als wir dann gesagt haben, ey, warte mal, wir machen hier was mit Klos, weil den Termin gab es ja auch, da weiß ich gar nicht, ob glaube ich, war ich vielleicht dabei, aber federführend wahrscheinlich Malte, aber das war ja auch für euch wahrscheinlich sehr neu, diese Goldeimer-Idee.
Die war neu, da war ich aber auch in dem Termin nicht dabei, darum ist das jetzt auch dann eher im zweiten Schritt an mich herangetragen worden, dass wir sozusagen unsere Zusammenarbeit erweitern, um eben die Komposttoiletten, also für alle, die nicht wissen, was Goldeimer ist, das sind eben nicht wassergespülte Toiletten auf Veranstaltungen und das sind auch keine Dixies im klassischen Sinne, sondern es sind Toiletten, die eben mit Streu, wo du Streu verwendest, um deine Hinterlassenschaften aufzusaugen, und dieses Streu wird am Ende als Kompost auch in der Landwirtschaft oder wo auch immer genutzt.
Ja.
Und das war dann auch so, ja, okay, können wir ja mal machen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, das war, glaube ich, beim Summer's Tale das erste Mal, ne? Nicht beim Hurricane oder so. Da haben wir gedacht, da passt es auch gut hin, das ist nicht ganz so groß, das passt aber auch vom Publikum sehr gut. Und tatsächlich für euch war es ja auch gut, weil ihr eben auch noch nicht in großen Dimensionen Komposttoiletten fertig hattet, die ihr hättet betreuen und aufstellen können. Also von daher war das ein Win-Win und als das gut angenommen wurde, wart ihr, soweit ich weiß, im nächsten Jahr dann auch auf den größeren Sommerfestivals und werdet da auch gefeiert, weil ihr das da auch wieder sehr cool macht. Es ist irgendwie ein eigener Bereich, es gibt Musik, es wird irgendwie gefeiert, es gibt auch die Möglichkeit, glaube ich, sich eine Flatrate zu kaufen und das ganze Wochenende auf gepflegten Toiletten zu kacken. So, ich sag's einfach mal. Und ja, also von daher auch da wieder, glaube ich, diese positiven Vibes, die mitgehen mit euren Projektideen, bringen dann auch wieder den Erfolg in diesem Zusammenhang.
Und es ist für mich auch spannend, weil das so ein Beweis dafür ist, dass man nie nicht an eine Idee glauben sollte. Weil als mir Malte das zum ersten Mal gesagt hat, dachte ich so, hey, das funktioniert nicht, dass du Ehrenamtliche findest, die Klos putzen. Und es ist ja nach wie vor so, dass ganz viele Ehrenamtliche auf Festivals gehen und diese Klos putzen. So für Goldeimer. Und das hätte ich damals nicht gedacht, weil Pfandbecher sammeln und Konzert und yeah, yeah. Aber Klos und nach wie vor funktioniert. Und für all die Leute, die noch nie auf dem Festival waren, guckt euch die Dixie-Toy-Toy-Toilette nach 2 Stunden an und dann wisst ihr, warum die Komposttoiletten von Goldeimer geputzt werden und warum sie funktionieren und was es auch wieder mit Würde zu tun hat, weil das ist ja auch sowas, was wir völlig vergessen, glaube ich, ist ja einfach, was es ausmacht, auf sich ein sauberes Klo setzen zu können. Ja,
ja, jetzt muss ich trotzdem eine Lanze für unsere Dixie
ja,
Mobiltoiletten, ich will ja keine Markennamen nennen, brechen, weil natürlich werden auch die gereinigt, aber man muss einfach mal sehen, da sind 70.000 Leute, ja. Das ist eine Stadt, die da auf einem Acker errichtet wird, über das ganze Gelände müssen flächendeckend Mobiltoiletten verfügbar sein. Wir gucken natürlich, so viel es geht, auch Wassergespülte anbieten zu können. Und auch jetzt ist Goldeimer noch nicht in der Lage, das wäre jetzt vielleicht eine Frage, die sich manche stellen, ja, warum macht ihr nicht nur Goldeimer?
Geht nicht.
Ist einfach,
nicht skalierbar.
Genau. So, danke, dass du das jetzt auch nochmal so deutlich sagst. Wir kommen nicht drum rum, auch mit ganz normalen Mobiltoiletten zu arbeiten, um diese Veranstaltung eben flächendeckend mit Toilettenmöglichkeiten zu versorgen. Und auch da letztendlich müssen die Leute sich natürlich auch ein bisschen an ihre eigene Nase fassen, wenn sie denken, sie müssen auf einer Toilette daneben machen oder sonst irgendwelche Schweinereien, dass es für den Nächsten nicht mehr schön ist, dann passiert das, da kann nicht sofort eine Putzkraft stehen und das wieder wegmachen. Also da ist auch jeder ein bisschen selbstverantwortlich, dass der Klogang schöner wird auf einem Festival.
Schön gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast auch vorhin schön gesagt, dass Festivals so ein besonderer Raum sind, wo Leute besonders empfänglich sind für solche Themen. Und deshalb, weil du gerade meintest, Micha, du warst überrascht, dass Leute Toiletten putzen. Und ich glaube, wenn das irgendwo geht, dann vielleicht auf Festivals, weil das ein ganz eigener Kosmos ist und einfach ein positives Umfeld. Ja. Aber ja, man hat vor Ort die Wahl und für weitere Verhaltenstipps auf der Toilette schlage ich vor, dass auch unsere Besuchende ruhig mal eure Website besuchen, denn da kann man einiges lernen auch. Auch was
vor, während und nach dem Toilettengang.
Ja, du hattest es eben sehr, sehr schön auch mal erklärt, wann man sich über die Hände wascht.
Naja, es ist ja schon so ein Thema, es ist ja auch ein Tabuthema, das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Und ja, da hilft ja auch wieder das Festival oder die ganze Kultur der Musik, weil Musik eben als universelle Sprache Tabus ganz anders aufbrechen kann und aufwirbeln kann. Und es ist immer noch ein Thema, über das nicht gesprochen wird, so richtig in der Gesellschaft. Ja. Und das führt dazu, dass so viele Menschen keinen Zugang zu einer Sanitärversorgung haben, weil Wasser ist halt kein Tabuthema und das versteht jeder. Und aber scheißen, darüber will halt keiner sprechen.
Genau. Kunst hat das Problem nicht, ne? Dann gehen wir nochmal kurz zur Millantor Gallery. Was hat es damit auf sich?
Millantor Gallery ist unser Versuch, so ähnlich professionell wie ihr ein Festival zu veranstalten, das wahrscheinlich noch nie so professionell funktioniert hat. Aber es ist ein wunderschönes Gesamtkunstwerk. Es ist ein mittlerweile fast fünftägiges Musik-, Kunst- und Kulturfestival für Viva Con Aqua im Stadion des FC St. Pauli. Ist ja ganz klar, ohne FC St. Pauli, ohne FKP Scorpio und unserem Partner Welthungerhilfe, mit denen wir die Projekte von Anfang an gemacht haben und immer noch zum Großteil machen, gäbe es Viva Con Aqua in der Form nicht. Und es sind wirklich die drei langfristigen Partnerschaften, die wir haben, die uns da die Türen geöffnet haben. Und irgendwann 2011 hatten wir dann die Idee, dem FC St. Pauli-Kosmos auch was zurückzugeben und einfach eine Ausstellung dort zu organisieren und Danke zu sagen. Und daraus ist ja dieses mittlerweile relativ große, also vor Corona waren es 19.000 Besucherinnen,
ja, Wahnsinn.
Festival im Stadion, die Wände waren davor braun und gelb, ja, also richtig hässliches Braun und richtig hässliches Gelb, sorry, St. Pauli-Fans, ich hoffe, ich trete keinem zu nahe, weil das ist ja euer Wohnzimmer, aber die waren jetzt nicht schön und jetzt ist es eben eine Kulturstätte, wo Künstlerinnen aus aller Welt kommen, von Afghanistan über Indien, USA, Nepal, UK, whatever. So, und die Wände anmalen für ein Jahr und die Kunst, die dort verkauft wird, geht zur Hälfte an die Künstlerinnen und zur anderen Hälfte in die Arbeit- und Wasserprojekte von Viva Con Aqua.
Schafft wieder eine Menge PR für eure Mission. Ja.
Auf jeden Fall, ich glaube, gar nicht so klassisch PR, sondern eher so Möglichkeiten, wie sich Leute engagieren können, dann einfach auch das, was ihr einfach ein Festival, wo Menschen sich begegnen können, wo sie einen Raum haben, irgendwie eine geile Zeit zu haben, sich betrinken können und inspirieren lassen, und ich glaube, genau diesen Space schafft es eben und daraus entsteht sehr viel, was man gar nicht so klassisch in diesen, ganz oft wollen ja dann CEOs oder Managements auch so KPIs, wie es so schön heißt, ich weiß gar nicht, was heißt Key Performance, irgendwas?
Indicators,
genau. So haben, das ist, ich weiß gar nicht, wie es euch da geht, das würde mich mal interessieren, wie ihr manche Sachen, also ein paar Sachen, klar, Besucherinnen, wie viele Dixi-Klos oder Toi-Toi oder Goldeimer oder whatever Toiletten es gibt, wie viel im Supermarkt gekauft wird, whatever, das könnt ihr alles KPI-mäßig. Aber die ganze Kultur könnt ihr überhaupt nicht KPI-mäßig reflektieren oder verbildlichen. Wie geht ihr da rein? Weil ganz oft, wenn du natürlich nur auf KPIs gehst, dann hast du natürlich nur so eine Perspektive und da könnte ja was verloren gehen. Wie messt ihr sowas? Also wie geht ihr damit um, mit diesem Raum, der nicht so richtig greifbar ist, also wo Kultur entsteht?
Ja, die Frage geben wir doch an die Marketingchefin bei FKP Scorpio.
Ich dachte, du wolltest vorhin was sagen, Jonas. Nee, wir machen natürlich gerade bei den Festivals auch regelmäßig Besuchendenumfragen. Das heißt, da kriegen wir natürlich auch ein sehr gutes Feedback. Wir analysieren natürlich, was auf Social Media da ist. Dann gibt es ja dann auch tatsächlich Tools, mit denen man so die Stimmung erfassen kann, die so gerade in Bezug auf ein Thema oder ein Event oder so auf Social Media unterwegs ist und wo man, wir natürlich auch selber durch unser Social Media Team immer auch einen ganz guten Eindruck haben, worüber reden die Leute sich gerade auf, was beschäftigt sie gerade, was wollen sie jetzt unbedingt von uns wissen, wo finden sie uns vielleicht auch gerade nicht cool. Das sind so unsere Indikatoren und da gucken wir dann natürlich, wie wir damit umgehen, was jetzt dann auch passt dazu. Hast du noch eine Ergänzung, Jonas?
Nee, das waren alles gute, wichtige Punkte. Ich frage mich selber, also es ist witzig, ich finde deine Frage total interessant, weil ich gerade darüber nachdenke, mir den Kopf zerbreche, dass eigentlich das Wichtigste, warum wir das machen, gar nicht messbar ist. So, also natürlich machen wir das nicht, weil wir Freude daraus ziehen, KPIs zu erfüllen, sondern wir machen das, weil wir Musik lieben und Live-Entertainment lieben. Und das sind eben genau die Sachen, die du gar nicht quantifizieren kannst. Also klar, ob Leute vor Ort eine gute Zeit haben, wissen wir. Und das ist unser Ziel, dass das so ist. Aber so dieser Moment, wenn du so, der hattet ihr alle wahrscheinlich schon, ne? Du stehst vor der Bühne und hattest vielleicht ein paar stressige Wochen vor dem Festival. Und dann merkst du auf einmal, deshalb mache ich das. Ah, dieser eine Moment, mehr oder weniger. Ne? Und von diesen Momenten gibt es vor Ort dann eine ganze Menge.
Dazu würde ich gerne was sagen, und zwar zwei Sachen. Einmal erinnere ich mich 100% an Chiemsee, damals hieß es nicht mehr Reggae, glaube ich, Jimmy Cliff. Und es war so, es war vielleicht meine 8., 9. Festivalsaison. Ich meine, Katja weiß, ich habe ja von Mai bis Oktober auf Festivals gelebt. Ich war anderthalb Tage in Hamburg, so da E-Mails durchgejagt und dann wieder aufs Festival. Also ich war schon gut durchgerockt. Meine Eltern haben sich auch maximale Sorgen um mein Leben und Karriere in Anführungszeichen gemacht. Aber Und da gab es genau diesen Moment, dass ich davor stand und gar keinen Bock mehr hatte. Dann kam Jimmy Cliff und ciao, die Sonne ging auf. Und es war genau dieser Moment der Transformation. Und das Zweite, ich finde es halt bewundernswert, ich darf ja mit sehr vielen Musikerinnen zusammenarbeiten. Und keine davon hat angefangen, um Geld zu verdienen. Oder um so krass auf der Bühne abgehypt zu werden. Sondern alle aus Liebe zur Musik. Und ohne, dass ich jemals mit Volker darüber gesprochen habe, vermute ich, dass er deswegen sein erstes Konzert auch veranstaltet hat, aus Liebe zu Musik. Sonst wäre er nicht auch noch auf all diesen Veranstaltungen. Und irgendwann kommt diese Businesswelt dazu. Und so, und dann wirst du immer diesen Spagat haben. So zwischen der einen Welt, die in KPIs messbar ist, und der anderen Welt, die halt einfach dieses, genau wie du sagst, diese Gefühle offeriert, Menschen zusammenbringt. Und das ist ja auch, warum das für Viva Con Agua so ein Clou oder ein Kleb ist, ist ja am Ende der Prozesskette, dass die Musik halt Menschen verbindet und die sonst nicht dahin kommen würden. Würden die Menschen nicht vor der Hurricane-Bühne stehen bei Clouseau und wenn er ein Konzert spielt und eine Ansage machen, gäbe es Viva Con Agua gar nicht. Dann gäbe es gar nicht den Raum, in dem soziales Engagement möglich werden würde oder Menschen sich verbinden würde. Und deswegen ist auch, glaube ich, diese Lanze für, woher das eigentlich kommt und auch den Musikerinnen und so, versuche ich immer klarzumachen, dass per se, was sie machen, gemeinnützig ist. Und dann irgendwann das Business und strategische und KPI-Entscheidungen dazukommen, safe. Verstehe ich. Und genauso ist es bei euch auch. Erstmal, das, was ihr macht, ist gemeinnützig, weil ihr Menschen verbindet. Und dann ist es immer dieser Spagat, wo du halt zu viel gemeinnützig oder zu viel Business und so weiter. Und das ist, glaube ich, immer auch ein Austarieren, weil es halt auch nicht leichte Entscheidungen sind. Und ich meine, beim Hurricane-Festival von 70.000 Leuten, da ist halt eine Fehlentscheidung auch mal halber Genickbruch. Also wenn es eine wirkliche gravierende Fehlentscheidung ist, die ich jetzt noch nicht mitbekommen habe. Weil ich ja noch nie, wie Jonas, auf dem Hurricane war, sondern immer Southside. Lanze für Southside. Liebe.
Lanze für alle, beide. Ja. Ich kenne sie beide. Ja. Sie haben beide etwas Besonderes.
Katja, wissen wir eigentlich, wie viele Hochzeiten auf das Hurricane oder Southside zurückgehen oder irgendwie?
Oder Kinder.
Oder Kinder, ja.
Nee, ich glaube, es gab mal, aber es mag auch ein... Urban Myth ist in dem Fall vielleicht falsch. Wer ist es denn? Ein Rural Myth?
Oder ja, Urban Myth, glaube ich, aber ein Festival Myth.
Ja, also ist ja ländlich, darum Urban ist Quatsch, aber dass zumindest in dem Jahr, was war es, 2016, wo wir unwetterbedingt die Leute doch über mehrere Stunden evakuieren mussten, im Anschluss mehrere Festivalbabys geboren wurden, aber ich habe dazu leider keine Statistik.
Das wäre eine geile Umfrage auf Social Media. Welches Kind ist auf dem Hurricane im Auto gezeugt worden 2016.
Packen wir das zumindest mal mit in unsere Festival-Umfragen oder so.
Einfach mal fragen.
Einfach
fragen
mal kostet fragen. Nichts. Ich frage hiermit, Leute, die ihr es hört, ja. Wenn ihr da Geschichten habt, ob ihr euch verliebt habt auf unseren Festivals, Hurricanes, Southside, Highfield, was auch immer, oder ob ihr da sogar Kinder gezeugt habt, lasst es uns wissen.
Also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber mein Patenkind ist ein Viva Con Agua Baby, weil die haben sich über Viva Con Agua kennengelernt, die Eltern. So, und ich glaube, gerade Hurricane Southside, ich meine, wenn man alle eure Festivals, da sind richtig viele Kinder entstanden, behaupte ich. Oder viele Menschen haben sich darüber kennengelernt. So, und das meine ich wieder mit der Gemeinnützigkeit, das ist eigentlich gar nicht messbar, was das ja von Impuls in die Wiege, und es ist ja auch was anderes, ob du jetzt hier und da gezeugt wurdest oder da gezeugt wurdest. Vermutlich. Also vermute ich jetzt einfach mal quantenphysikalisch. Es macht einen Unterschied, ob du im Auto auf dem Hurricane Festival oder irgendwo hinter der Tiefgarage irgendwo gezeugt wurdest. Was auch immer das jetzt. Lass uns eine andere Frage, Jonas.
Okay, schnell.
Wo wurdet ihr gezeugt?
Genau. Ja, dann lass uns doch zum Schluss nochmal tatsächlich aufs Thema Wasser zurückkommen. Weil ich musste neulich an euch denken. Ich habe mitbekommen, dass ihr in New York wart beim UN-Wassertag, Weltwassertag. Und ich habe mich gefragt, als ich so auf Tagesschau, ne, wie man das so macht, ne, Nachrichten liest und da so die ganzen Zitate auch von Guterres, der sehr glücklich war über diesen Gipfel. Mich hat interessiert, wie denkt eigentlich ihr darüber und wie glaubst du, wie weit sind wir beim Thema Wasser auf einem globalen Niveau?
Schwierige Frage. Ich glaube, ich würde zwei Disclaimer. Erstens, ich bin kein Experte. Zweitens, ist meine sehr persönliche Meinung. Das war der UN Water Conference und allein die Existenz war es wert. Nach 47 Jahren war es die erste globale Wasserkonferenz. Es gab danach kein signiertes Commitment, das heißt, es gab nichts, worauf sich die ganzen Teilnehmerinnen committed haben, das wird jetzt gemacht und so weiter. Da war so viel Einfluss, so viele Möglichkeiten, so viel Geld, so viele Ressourcen, so viel alles an den Tischen, dass viel zu wenig rausgekommen ist. Ich glaube, die EU hat sich committed, in den nächsten 10 Jahren 70 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Das ist schon nicht schlecht. Und trotzdem ist es für die Möglichkeiten ein Witz. Wenn du allein anguckst, was Elon Musk an Geld verbrannt hat, dadurch, dass er Twitter gekauft hat, es dann zu einer rechten Hassplattform gemacht hat, um es dann quasi an irgendjemanden zu übergeben. Also nur durch den Verlust des Geldes. Wenn du das nimmst, von dem Wert würde wahrscheinlich die komplette Wassersituation auf der Welt lösen. Gehe ich jetzt einfach da mal aus. Das sind ein paar Milliarden, die er da Verlust gemacht hat. Das würde sehr vielen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser sichern, wenn nicht allen. Das heißt, das Geld ist da. Es fehlt nur an den Möglichkeiten, es fehlt an den an der Motivation der handelnden Akteurinnen. So, und die waren eigentlich bei der UN vertreten. Und abseits davon, also war es wirklich jetzt, ich meine, wir reden ja über in der Eventindustrie hier auch, dieser Podcast, war es eines der schlechtesten Events, die ich jemals erlebt habe. Also von Besucherinnenführung eine 6. Man hat zum Beispiel den einen der Opening Speeches von Matt Damon, dem Schauspieler, der ja Water.org, was ich mir angucken wollte, überhaupt nicht gefunden. Da wusste niemand Bescheid. Es waren 7000 Teilnehmerinnen, die teilweise komplett kopflos durchgelaufen sind. Akkreditierungssystem. Also wirklich, ciao. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, wer dafür verantwortlich ist, aber vielleicht solltet ihr euch für den Pitch nächstes Jahr mal bewerben, weil das war wirklich unterirdisch organisiert und ich habe auch schon sehr viele unterirdisch organisierte Veranstaltungen zu verantworten gehabt. Das war anderes Level für mich nochmal. Also für das Potenzial, weißt du, das ist ja auch das Ding, wir reden über eine globale Dimension so, ja, und wenn da 7000 Leute aus aller Welt, die da zusammenkommen, dann ist es natürlich auch geil, weil die sich alle austauschen können, aber wenn dann nicht die Plattformen auch gebaut sind, dass strukturell diese 7000 Menschen sich wirklich treffen können, interagieren können, die brauchen eine Form von Speed-Dating, die brauchen eine Form von, wie kriege ich die Kontaktdaten von allen raus, wie kann ich wirklich gucken, wer ist für mich eigentlich interessant, eigentlich wie so ein soziales Tinder-Match und so weiter, und wenn du dann einfach mit 5 Kontakten rausgehst, weil du die zufällig irgendwo getroffen hast, als introvertierte Person, die jetzt nicht jeden voll labert, ja, so und so weiter und so fort. Also ich könnte da wirklich ein bisschen kotzen, weil am Ende geht es ja darum, dass eben in der Welt eher die Scheren zwischen Arm und Reich größer wird, eher, ne, so die Scheren gewaltig größer werden und das eigentlich, ich sage jetzt bewusst, gibt es alle Mittel, um das zu verändern oder um das zu verhindern auch. Und wenn die dann nicht genutzt werden, das demotiviert natürlich schon auch, muss ich ehrlicherweise sagen.
Oh Mann.
Sorry.
Ja, okay.
Jetzt gib gerne unseren Kontakt weiter, wenn wir das in die nächste Runde planen.
Einfach an info@un.com.
Wir könnten da an der einen oder anderen Stelle unterstützen. Ja,
wir hätten ja auch wahrscheinlich 50 Jahre Zeit. Die letzte war ja irgendwie in den 70ern.
1977.
Sorry, ja. Aber nee, das macht eure Arbeit, um auf einer positiven Note zu enden, umso wichtiger. Und Micha, das freut mich, dass wir zusammenarbeiten und vor allem auf diesem Niveau und so erfolgreich. Und ich hoffe, dass wir noch viele andere Projekte umsetzen können. Habt ihr Wünsche für die Zukunft? Pläne?
Oh, interessant. Also was ich mal gerne machen würde, das haben wir noch nie ausprobiert, aber da müsste man mal gucken, ob das im Zelt wahrscheinlich bei euch funktioniert. Weil da habt ihr wahrscheinlich eher technoides Publikum oder technoide Musik. Und zwar Beats per Minute umzubauen in Becher pro Minute. Und zwar gibt es auch diese Dinge, dass am Hauptbahnhof zum Beispiel immer klassische Musik läuft, um die, sage ich jetzt mal, Menschen, die dort zu vertreiben. Eigentlich, also ganz klar, um die Menschen zu vertreiben, die dort eher jetzt nicht nur, um von A nach B zu kommen. So, und ich würde gern mal in ein wirklich Partypublikum abends, nachts im Zelt genau das machen, Becher pro Minute. Und zwar eine Vorrichtung bauen, wo Becher reingeworfen werden können. Und wenn keine Becher kommen, dann ist der Beat ganz langsam und sehr und so. Und je mehr Becher fliegen, umso schneller wird der Beat, umso mehr Party. Und das als Kunstinstallation mit so einem auf die Fresse Kalkbrenner oder was wahrscheinlich. Genau, das würde ich gern mal umsetzen, weil ich so auf so einer künstlerischen Installationsebene sehr, sehr spannend fände, was mit den Leuten und ob sie eskalieren würden und einfach an die Bar rennen würden, Echsen, um da reinzuwerfen und so. Das würde ich gern mal sehen, ja.
Verdammt, das ist eine gute Idee.
Das ist eine sehr gute Idee. Katja? Keine Ahnung, ich bin ja zum Glück nicht Produktion. Ja. Das, aber ich würde es auf jeden Fall droppen als Gedanken, dass wir da mal mit weiter drüber sprechen und drüber nachdenken.
Die Idee nehmen wir mit.
Egal, wenn ihr das bei Deichkind, falls ihr diesen Podcast hört, liebes Deichkind Gesamtkunstwerkteam, dann meldet euch bei FKP Scorpio, da gibt es eine Idee.
Machen wir so. Okay. Ich glaube, das war's für den Moment.
Ja, vielen Dank. Großes Dank an wirklich ein ganzes Scorpio-Team. Nur Liebe für euch. Von der Azubine bis zum CEO. Alle Becherspenderinnen, die da gespendet haben. Alle Klo-Putzerinnen und Klobesucherinnen in all den 15 Jahren. Ich meine, da sind so viele Leute durchgegangen und so. Und deswegen, ja, viel Liebe für FKP Scorpio.
Hey, danke.
Geben wir aber zurück. Wir sind ja nicht umsonst so lange 15 Jahre Freunde, weil das eben immer viel Spaß mit euch macht und wir auch dankbar sind für all die tollen Projekte, die wir schon gemeinsam umgesetzt haben und uns auch wirklich auf die nächsten freuen. Vielleicht Becher pro Minute, aber erstmal freue ich mich ganz persönlich, Micha, wenn du wirklich dieses Jahr zum Hurricane kommst und dann kriegst du eine persönliche Tour von mir. I like
Schöner kann man das hier nicht beenden. Macht's gut.